Das große Thema, das heute über uns steht, heißt: Finde deine Bestimmung. Mit welcher Begabung hat Gott mich beschenkt? Finde deine Bestimmung. Und zu diesem Thema möchte ich uns einen Bibeltext lesen, und zwar ein Gleichnis von Jesus Christus. Er hat es erzählt innerhalb der Endzeitrede. Er steht in Matthäus 25, ab Vers 14. Und es ist ein Bild vom Reich der Himmel. Jesus sagt: Denn, also beim Reich der Himmel, ist es wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Dem einen gab er 5 Talente. Talente ist so eine Einheit, so ein Batzen Gold kann man sich vorstellen, also eine ganze Menge. Dem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Talente. So auch der die 2 empfangen hatte, auch er gewann andere 2. Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und es trat herbei, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 5 Talente habe ich hinzugewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude des Herrn. Es trat aber auch der, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir übergeben. Siehe, andere 2 Talente habe ich hinzugewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude des Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du mein Geld zu den Wechslern gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 hat. Denn jedem, der da hat, wird gegeben werden, und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dieser Text spricht eine sehr harte Sprache. Also am meisten ärgert mich, wie der Herr mit diesem geringsten Knecht umgeht. Wie kann er ihn einfach so abkanzeln? Er hat ihm schon nicht viel zugetraut. Und nun kommt auch noch die absolute Degradierung. Wie kann er das tun? Wie kann er ihn noch raussetzen dahin, wo Heulen und Zähneknirschen ist? Und wie kann er den, der eh schon hat, noch mehr geben? Das irgendwie widerspricht das meinem sozialen Denken. Das ist doch ungerecht. Normalerweise müsste doch von reich nach arm verteilt werden. Und ausgerechnet das hören wir von Jesus, der ja die Armut lebte. Wie passt das zusammen? Ich habe versucht, diese Geschichte in eine Grafik darzustellen. Und ihr seht diese Grafik auf dem Blatt 1, Gesetz des Wachstums, diese mit diesem schwachen Balken durchgestrichene Grafik. So ungefähr können wir uns diese Geschichte vorstellen. Es beginnt mit einem Startpunkt. Der eine hat ein Talent, der andere zwei und der nächste fünf Talente. Das ist diese Achse, diese senkrechte Achse auf der linken Seite. Und dann gibt es eine Zeitspanne, ich habe sie Zyklus genannt. Diese Zeitspanne ist die Zeitspanne zwischen dem Weggehen und dem Wiederkommen des Herrn. Und dann sehen wir das Ziel. Das Ziel ist, aha, der eine hat eins, der andere hat fünf und der wieder nächste hat zehn Talente. Also wir sehen bei den ersten beiden eine Steigerung, bei dem der zehn Talente zum Schluss hat, eine deutliche Steigerung, also einen größeren Winkel, bei dem mittleren, ja, ganz passabel und bei dem, der sein eines behalten hat, ist eine waagerechte Linie. Okay, dann könnte man meinen, ja, der hat es am besten, der die zehn Talente hat, denn der ist ja am meisten zu sehen davon, ne? Der steht gut da, das ist beneidenswert, das ist wunderbar. Und der eine, naja, das ist nicht so ganz dramatisch. War halt faul, hat Pech gehabt. Leben geht weiter. Ich habe ein Weilchen drüber nachgedacht und habe entdeckt, diese Grafik ist falsch. Das ist nicht das, was Jesus uns mitteilen will. Das, was Jesus uns mitteilen will, ist hier etwas ganz anderes. Es ist, und ich sage es mal in Kurzform, es ist völlig egal, mit welchem Stand du anfängst. Ob du ein Talent hast, ob du fünf Talente hast, ob du zehn Talente hast. Es ist egal. Darf ich das nochmal sagen? Es ist egal. Es ist kein Grund, irgendwie neidisch auf jemanden zu blicken, der mehr hat. Es ist kein Grund, sich in Ärgernis darüber zu ergehen, über Menschen, die es besser können als ich. Nein. Es ist egal. Dieser Startpunkt ist für alle drei Personen derselbe. Ist ein relativer Startpunkt. Und er beginnt, ich habe ihn hier mal so in die Mitte der linken Achse gezeichnet. Alle drei beginnen mit einem selben Stand. Und das können wir auch so verstehen. Ich selbst schaue mir auch ganz gern Menschen an, denen es besser geht als ich. Und ich denke, wow, so möchte ich auch sein. Aber was weiß ich denn darüber, wie es denen geht? Was für Sorgen und Probleme die haben? Welche Aufgaben die bewältigen müssen? Kann ich mir darüber eine Meinung bilden? Darf ich überhaupt neidisch sein? Bin ich dann auch neidisch auf all diese Lasten, die diese tragen? Und ich denke, ja, Bundeskanzlerin, oh, das wäre ein toller Job, ne? Da könnte man schalten und walten, was man wollte. Könnt ihr denn die Lasten tragen, die diese Frau trägt? Dieses ganze Wissen verarbeiten, dieses ständig nur angepisst werden. Kennt ihr das? Wollt ihr noch neidisch sein darauf? Und so geht es immer und immer wieder. Auch mit dem Nachbarn nebenan, dessen Hecke höher wächst. Oder mit dem Hausbewohner, der halt eine kürzere Arbeitszeit oder sonst was. Können wir uns einfach so vergleichen? Nein. Ab dem jetzigen Zeitpunkt, heute hier um 10.55 Uhr, beginnen wir vom gleichen Punkt aus. Jeder hat die gleichen Startbedingungen. Der eine hat mehr Talente, der andere weniger. Aber bei Jesus ist es gleich. Es kommt nur darauf an, wie das Wachstum darauf erfolgt. Das ist die Lektion. Und ihr seht es an der Grafik. Es gibt hier eine Steigerung und eine fallende Linie. Die fallende Linie heißt, das bleibt gleich, da wächst nichts. Man könnte meinen, ja, wenn nichts wächst, dann ist es doch wenigstens da. Irrtum. Wir sehen es an der Natur. Eine Sache, die nicht wächst, ist tot. Eine Sache, die nicht wächst, hat keine Berechtigung zum Leben. Sie ist innerlich schon abgestorben. Und so führt Nullwachstum zum Tod. Sofort rebelliert in mir dieser Gedanke, Club of Rome, die Welt kann doch nicht ewig wachsen und wo soll es denn hinführen und es wird alles nur schlimmer. Ja, da kommen wir gleich dahin. Aber das Grundgesetz, was Jesus uns hier sagt, was wir auch in der Natur sehen, ist, dass jedes Ding ist bestimmt zum Wachstum. Und unser Geist ist bestimmt zum Wachstum. Und so gesehen sind die beiden Ersten, die etwas hinzugewonnen haben, der eine von 5 auf 10 und der andere von 2 auf 4, glaube ich, war es, ne? Ja, also die Zahl ist falsch, wer aufgepasst hat. Ist es ein gleiches Wachstum zu verzeichnen? Sie haben alle beide das Doppelte geschafft. Und innerhalb dieses Wachstums erleben alle beide das, ich sage es mal so mathematisch, das gleiche Maß an Freude, das gleiche Maß an innerer Befriedigung. Während der nicht wächst, hat Neid und Frust in sich. Und das ist eine bittere Erfahrung. Während die anderen beiden sich mehr oder weniger gut fühlen, weil ja etwas geschaffen ist, weil etwas gewachsen ist, ist der Letzte frustriert. Und so ist es für uns wichtig zu wissen, es ist nicht entscheidend, wo ich anfange. Es ist nicht entscheidend, welche Begabung ich habe. Entscheidend ist, wie ich wachsen möchte. Dass ich das, was ich bekommen habe, und jeder von euch hat eine ganze Menge mitbekommen fürs Leben, wie ich das einsetze, damit es wachsen kann. Es ist ein Lebensgesetz. Die Schwere des Auftrages ist für jeden gleich. Für den, der wenig hat, genauso wie für den, der viel hat. Und am Ende ist für die beiden, die gewachsen sind, auch das Lob gleich. Es ist egal, ob der eine 4 oder der andere 10 nachher hat. Das Lob ist gleich. Und so haben wir hier ein Gesetz des göttlichen Geistes, des Heiligen Geistes. Ihr seid berufen zum Wachstum. Und deswegen die ersten 5 Fragen auch an euch, die hier auf dem Blatt stehen, die ich gleich ein Stückchen auch noch erklären möchte. Und dann dürft ihr in einer kurzen Zeit der Ruhe auch diese Fragen beantworten, wenn ihr möchtet. Ihr könnt aber auch gerne euch Zeit nehmen und zu Hause mal drüber gucken oder könnt einfach sagen, nee, interessiert mich nicht. Ist auch okay. Damit man sich einfach mal selbst positionieren kann. Die Gefahr im Blick auf andere ist die, vor die ich warnen möchte. Wir sehen immer die, die das besser können. Und eines der schlimmsten Medien, die zum Beispiel es bewerkstelligt haben, dass unser Volk das Singen fast verlernt hat, ist das Radio und das Fernsehen. Warum? Weil es dort immer welche gibt, die es besser können. Und man denkt selber, ich kann nicht singen, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Das sind alle, die das besser können und ich kann nichts. Das ist eine gefährliche, lebensfeindliche Lüge. Und ich möchte euch dringend bitten, glaubt nicht dieser Lüge. Glaubt nicht dieser Lüge. Es zerstört euch. Ihr seid begabt. Überlegt neu, was Gott in euch hineingelegt hat. Und auch noch eine große Gefahr, die da ist, dass ich an eine falsche Bestimmung gebunden bin. Dass ich meine, jetzt irgendetwas festhalten zu müssen und darin wachsen zu wollen. Und es ist gar nicht meine Bestimmung. Es ist gar nicht mein Wachstumsbereich. Und ich merke, wie es nicht vorwärts geht. Ich merke, wie andere durch mich wachsen wollen. Ich aber mich nicht mit den Zielen der anderen identifizieren kann. Aber sie mich drücken und knechten. Dann möchte ich euch Kraft wünschen, diesen fremden, lebenszerstörenden Mächten abzusagen. Es ist nichts schöner, als einem Ziel zu dienen, welches ich in meinem inneren Wesen bejahen kann. Und es ist nichts zerstörender, als einem Ziel dienen zu müssen, welches in mir widerstrebt. Und so habe ich euch 5 Fragen aufgeschrieben, In der ersten nennt einfach mal das, wo ihr meint, ihr seid begabt in der und der Richtung. Es kann 1, 2, 3 Punkte sein, die euch spontan einfallen, einfach, dass ihr euch das bewusst macht. Das habe ich ja, das bin ich, das kann ich, wenn auch nicht viel. Aber da bin ich zu was fähig. In der zweiten, welche natürlichen oder Geistesgaben wünsche ich mir? Ganz wichtig, ein innerer Wunsch ist ein Zeichen dafür, dass hier ein Entwicklungspotenzial da ist. Ein innerer Wunsch heißt, da ist was. Du traust dir das vielleicht nicht zu, aber es könnte sein, dass es deine Begabung wird, dass du es ausbauen kannst. Das geht auch mit den göttlichen Gaben oder den Geistesgaben so. Da gibt es viele Gaben, wo wir denken, ich nenne die Gabe der Lehre, die Gabe der Heilung, die Gabe des Zungenredens, die Gabe der Geisterunterscheidung, die wir im Korintherbrief finden. Und wir denken, oh, wie ist das hoch, da komme ich nie ran. Falsch. Diese Gaben beginnen ganz klein. Die beginnen ganz klein. Und die möchten mit euch mitwachsen. Die sind dann die natürlichen Gaben Gottes, die er euch schenken will in den Geist hinein. Die hat Gott für euch bereit. Und sie beginnen in euch schon. Denkt nicht so hoch davon. Sie beginnen ganz klein und sie möchten mitwachsen. Wo empfinde ich in mir Frieden und Freude? Diese beiden Sachen sind ein Zeichen dafür, dass ihr auf einer richtigen Spur seid. Da, wo ihr eine innere Freude empfindet, da muss irgendwas sein, wo ihr euch entwickeln dürft. Wo ihr einen Frieden im Bauch findet, was euch innerlich eine Ruhe gibt. Da ist etwas, wo eure Aufgabe ist. Die letzte Frage: In welchen Bereichen entdecke ich Frust, Neid oder Bitterkeit? Und hier kommen wir in den Bereich, über den wir nicht gerne sprechen, aber der sicherlich da ist bei vielen, wo man oft nur gefrustet ist und sein ganzes Elend auch mal loswerden möchte und nicht kann, in sich reinfrisst. Und ich glaube, es geht einigen von uns auch so, die das regelmäßig erleben und die darunter leiden. Dann ist es gut, diese Bereiche mit Namen zu nennen. Denn das sind eure zukünftigen Kampffelder. Dagegen heißt es anzugehen. Das sind nicht die Wachstumsfelder. Sich hierin zu vergraben, heißt, sich kaputt zu machen. Und deswegen ist es gut, auch diese beim Namen zu nennen. Jetzt habt ihr ein kleines bisschen Zeit, auch hier mal in euch zu horchen, mal versuchen, das in Worte zu fassen. Und wir hören etwas Musik oder wir singen etwas. Oder?
Lied Nummer 277,
das sind
die
erste Strophe. Okay, 277. Da kann man nicht bei denken, ja. Vielleicht kann das nur gespielt werden, geht das so? Ja, er spielt. Okay, dann machen wir das anders. Dann nehme ich meine Gitarre. Ich habe ja schon alles durchdacht. Und ihr habt in Ruhe Zeit. Und dann denkt in Ruhe nach. Und wenn ich fertig bin, geht's weiter. Der zweite Teil. Jesus sagt zu den beiden, die ihre Talente vermehrt haben, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Ich habe diesen zweiten Teil überschrieben mit Treue als Fundament. Und ihr seht hier einen Berg Steine gemalt, können noch Eier sein, egal. Ganz unten eine breite Schicht und dann wird immer höher gebaut und ganz oben sitzt dann so ein Stein noch drauf. Dieses ist ein Symbol des Bauens. Wenn ich etwas bauen möchte, wenn ich eine Idee habe und die möchte ich umsetzen, dann muss ich klein anfangen. Und ich muss ein sicheres Fundament setzen. Und dieses Fundament muss Bestand haben. Und erst dann kann ich die nächst höhere Schicht draufbauen, bis ich schließlich ganz oben bin. Ich habe einen Gedanken geprägt, der hier geschrieben steht: Treue im Kleinen wächst, wenn ich ein hohes Ziel vor Augen habe und das Kleine diesem hohen Ziel dient. Treue ist nicht einfach nur das stupide Ausführen von Tätigkeiten, die ich eh nicht loswerden kann. Das ist keine Treue. Das ist Monotonie. Treue ist das Bewusstsein um eine hohe Sache und das Bewusstsein, dass diese hohe Sache nur dann getragen werden kann, wenn ein breites und sicheres Fundament unten da ist. So sagte einer, wenn du eine Mannschaft Leute hast und du willst mit ihnen ein Boot bauen, dann lerne sie nicht die Fähigkeiten, die technischen Fähigkeiten, das Boot zu bauen, sondern lerne sie die Sehnsucht nach dem Meer. Und genau darum geht es bei Treue. Das einfach so zu lernen, ja, kann man machen, aber wozu das Ganze? Wir müssen wissen, wozu wir etwas tun. Und wenn ich ein Boot bauen will, dann kann das nur gelingen, indem ich die Sehnsucht nach dem Meer verspüre. Indem ich raus will. Ich will raus und dazu brauche ich ein Boot. Und deswegen baue ich jetzt ein Boot. Und ich fange ganz klein an. Und wir bauen und bauen und bauen und habe immer diese Sehnsucht nach dem Meer drin. Ich möchte raus aufs Meer. Das ist der Motor aller Treue. Ich weiß noch, wo wir dieses Grundstück hier gekauft haben. Und das ist, wann war das gewesen? Edgar, 95, ne? Ungefähr. Und 94, ja, ungefähr so. Und wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, wie kann es weitergehen mit unserer Gemeinde? Wie kann es weitergehen mit dem Bau des Reiches Jesu Christi? Und es ist uns deutlich geworden, ja, es ist schön und gut, ein Haus zu haben, in dem man sich versammelt und das offen ist für Menschen, in dem sie sich versammeln können und wo Platz ist auch, diesem Höchsten zu begegnen. Und dann haben wir angefangen mit einer unbeschreiblichen, treuen Aktion, haben wir Jahr für Jahr Tonnen von Schutt weggeräumt und die Hände taten weh, da waren Blasen an den Händen, da war man fertig nach der Arbeit und sowieso, was da für uns um auch an Geld geflossen sind, könnt ihr euch ja nur ahnen. Für was haben wir das getan? Nur um ein Haus zu haben? Nein! Es geht gar nicht um dieses Haus. Dieses Haus ist nur ein kleiner Fundamentstein in dem größeren geistigen Bau. Es ging uns, und ich kann das von mir auch sagen, es ging mir darum, dass wir hier eine Stätte haben, wo Menschen sich versammeln können und Gott begegnen können, indem sie sich entwickeln können, indem sie wachsen können. Und in unseren Breiten braucht man dazu halt schon hin und wieder mal ein Dach über den Kopf und eine Heizung an der Wand. Und es ist gut, dass auch dieses Haus jetzt dienen kann. Es ist einfach nur ein Diener. Und es geht auch gar nicht um die Gemeinde, um die Baptistengemeinde. Auch darum geht es nicht. Denn unsere Sehnsucht und unser Ziel ist viel höher. Unser Ziel heißt, das Reich der Himmel erobern, so wie es uns Jesus vorgelebt hat. Unser Ziel als Gemeinde, Jesus sagt, die Gemeinde ist die Braut. Unser Ziel ist der Bräutigam. Unser Ziel ist das Himmlische, die Urquellen des Lebens zu erfassen und in sich aufzunehmen und zu spüren. Und das wollen wir. Und das ist nicht beschränkt auf eine einfache Ortsgemeinde, sondern da ist eine geistige Gemeinde. Das sind Menschen, die geistig in diesen Bahnen denken und die sich freuen daran, diese Sehnsucht nach dem Meer zu haben. Und dazu wird uns die Kraft der Treue geschenkt. Sie ist so wichtig. Treue ist so wichtig, dass viele Herrscher auf der Welt ihrem Untertanen die Treue schwören lassen. Und ich kenne das noch aus DDR-Zeiten. Ja, es gab die Zeit, dann war es zu entscheiden, Armee oder nicht Armee. Nicht Armee gab es ja nicht, aber gab es schon, aber das war sehr schwierig. Es gab auch diese Jugendorganisation, ja oder nein, und überall hing so ein Treuegelöbnis dran für den Staat. Und wisst ihr, wie viel Bauchschmerzen ich damit gehabt habe? Nicht, weil ich nicht das Leben mochte in dem Staat, das war okay. Aber ich mochte den Zielen des Staates nicht dienen. Es waren nicht meine Ziele. Ich konnte diesem Staat nicht treu sein. Es bereitete mir großen Unfrieden. Und so merke ich, wie wichtig es ist, dass unsere eigenen Ziele wir erstmal klar erkennen und daraufhin auch ableiten, was dann unsere Schritte sind, in Treue zu tun. Ein Beispiel möchte ich nur nennen, Wir wollen in den nächsten 2 Monaten neu darüber nachdenken, wie wir so auf ganz unterer Ebene die Pflege und Gestaltung auch unseres Grundstücks, unseres Hauses neu organisieren. Und ich habe unten in der Küche einen Plan angehangen. Und es ist interessant, für euch mal drauf zu gucken und zu schauen, in welchen Bereichen könnte ich denn jetzt hier auch in Treue meinen Dienst tun. Nicht, weil ich das soll oder weil ich das muss oder weil es alle machen, sondern weil ich in mir spüre, dass dieses Grundstück, dieses Haus einem wichtigen und hohen Ziel dient. Und dann dürft ihr euch mal austauschen und könnt euch eintragen dort, zum einen, wo es gebraucht ist, aber zum anderen, wo auch euer Herz schlägt. Und vielleicht ist es auch gut, mit dem, was ihr könnt, sei es wenig oder viel, ganz egal, euch mit einzubringen, vielleicht auch Freunde zu finden, mit denen man etwas gemeinsam tut und darin auch eine innere Genugtuung zu finden. Ja, das ist ja der Witz. Unsere Gesellschaft denkt, ja, wenn man erstmal nur viel Geld hat und nichts machen muss, dann geht es einem richtig gut. Ist völlig falsch. Richtig gut geht es einem dann, erstens, wenn ich mich entwickeln kann und zweitens, wenn ich was tun kann. Das ist doch das Entscheidende. Das ist doch das Gesetz des Lebens, des Wachstums. Ich möchte mich entwickeln können. Und gerade auch an diesen, wir sagen mal, kleinen Diensten, die sind gar nicht so klein, da kann man sich entwickeln. Da kann man vorwärts kommen. Wie soll ich denn irgendein hohes Handwerk lernen, wenn ich nicht überhaupt erstmal beginne, ein Werkzeug in die Hand zu nehmen? Ich schaue mal dich an, Christoph, ja? Du lernst die Kunst des Gitarrenbaus. Und wir haben letztens auch bestaunen können, zu welcher hohen Vollkommenheit es du schon gebracht hast. Aber all das geht doch nicht, wenn du nicht willens wärst, viel Mühe auf dich zu nehmen, immer wieder dich korrigieren zu lassen, immer wieder unzufrieden zu sein über dich und immer wieder auch Zeit zu investieren, zu lernen. Das ist das, was ganz wichtig ist. Und ohne dem geht es nicht. Treue ist enorm wichtig. Sie entspringt aus der Sicht für das Ganze. Und deswegen auch diese 5 Fragen hier. Welches ist mein Lebenswunsch, mein Lebensziel? Das geht ganz fundamental ans eigene Leben. Was will ich überhaupt mit meinem bisschen Leben? Könnte ich es nicht genauso gut auch wegwerfen? Was will ich mit meinem Leben? Woher kommt das? Wer hat es mir geschenkt? Ach, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wohin ich gehe, ich lebe einfach. So denken die Menschen um uns herum. Aber ist das in Ordnung? Kann das funktionieren? Führt das nicht wieder in genau die gleiche Frustfalle rein? Und so versucht einfach mal in euch, in euer Bauch reinzuhorchen und zu spüren, was hat so der Schöpfer des Lebens in mich reingelegt? Wozu bin ich da? Was ist mein Lebenswunsch? Und auch wenn es gar nicht realistisch ist, schreibt es mal auf. Zweitens, auf welchem Gebiet möchte ich Treue einüben? Auch das sollte deutlich vor Augen sein. Es kann sein, dass ihr überhaupt noch keine Ahnung habt, wo könnte das sein? Aber wisset, wenn ihr irgendetwas im Leben erreichen wollt, dann ist es eure Aufgabe, auch Treue zu lernen. Ohne Treue in den kleinen unsichtbaren Diensten kann nichts wachsen. Es kann nichts höher werden. Es kann nichts darauf aufbauen. Ganze Staaten bauen sich auf diesem Prinzip auf. Das Reich der Himmel baut sich auf diesem Prinzip auf. Und ich möchte mich hineinbegeben. Guckt euren Körper an, wie wundervoll ist er gebaut. Und jede Zelle hat seinen Platz und dient in Treue. Wenn eine Zelle in der Leber sagen würde, ach, ich habe jetzt keine Lust, dann wird euer Körper kaputt gehen. Wenn die Leber nicht mehr funktioniert, also wegen einer Zelle noch nicht, aber wenn es mehrere, das greift ja um sich sowas, ja, das ist dann so ein Putsch und dann, oh, wie geht es mir? Da arbeitet jemand nicht in Treue. Es gibt hier nochmal den ganz praktischen Bereich, in welchem Bereich der Grundstückspflege würde ich mich gerne einbringen. Kann auch sein, dass du überhaupt keine Lust dazu hast, dann lass es weg. Das ist nur das, wenn du spürst, ja, da ist ein Ziel, dem will ich dienen und da will ich auch in Treue meinen Beitrag liefern. Dann schreib einfach mal so einen ersten Eindruck auf. Ein ganz spannender Punkt. Möchte ich lieber in Einsamkeit oder mit Freunden dienen? Es kann auch sein, dass man diesen Dienst der Treue ganz im Stillen, im Einsamen führen möchte. Und man so viel ringsherum hat und sagt, nee, das geht nicht wirklich. Es gab schon immer auch diese Einsiedlerbewegung, diese Menschen, die in die Einsamkeit gestrebt haben. Man sollte das nicht unterschätzen. Das hat eine enorme Kraft in sich. Das ist nichts Schlechtes. Wenn du dieses spürst, dann wisse, dass es für dich dran ist, auch mehr Zeit in die Einsamkeit zu investieren. Aber es kann auch sein, dass du einfach sagst, ich brauche aber den anderen, den Austausch. Ich liebe es und ich möchte gemeinsam da etwas tun. Dann ist es für dich dran, auch dieses zu suchen. Die Einsamkeit zu verlassen und Freunde zu suchen. Nach welchen höheren Aufgaben zieht es mich hin? Und auch das ist ein Prinzip. Natürlich, Treue im Kleinen. Aber daraus wächst ja was. Man wird größer in seinen Aufgaben. Und irgendwann kommt man eine Stufe höher. Und man bekommt mehr Aufgaben, mehr Verantwortung und kann diese auch genauso tragen, genauso schwer wie am Anfang. Es ist diese Relativität. Aber man möchte ja wachsen. Und da ist die Frage, wo zieht es dich hin? Wo möchtest du dich hinentwickeln? Was ist dein Traum? Dann schreibt es jetzt auf und ich werde mal mein anderes Instrument nehmen und euch ein bisschen die Zeit versüßen, ne? Weiß ich nicht genau. Okay. Ja, so ein paar Klänge, alles andere als perfekt. Aber ich spüre in Klängen, in Musik auch einfach ein Wachstum, ein Leben, ein Pulsieren. Und das darf auch euch Mut machen zu diesem Unvollkommenen. Es einfach zu wagen, frisch raus, aus Fehlern zu lernen. Zum nächsten Punkt. Zum letzten Punkt. Ihr könntet jetzt meinen, ja, mit dem Wachstum, das muss immer nur aufwärts gehen, schön, ja, aber das Leben ist nicht so. Das Leben geht hoch und runter, gibt eine Achterbahn. Das passt nicht. Wie passt das zum Gesetz des Wachstums? Und da ist ganz wichtig zu wissen, dass es Wachstumszyklen gibt. Es gibt Abschnitte im Leben eines Menschen. Es gibt Abschnitte, in denen man wachsen kann und in denen manches auch aussieht, als wenn es nicht mehr wächst, als wenn es wieder eingeht und stirbt. Und hierzu möchte ich euch ein paar Phasen des Wachstums erklären. Es beginnt mit einem kleinen Samenkorn. So ein Samenkorn sieht aus wie tot, wie ein Stein, wie ein Kieselstein, wie ein Sandkorn. Und während ein Sandkorn wirklich ziemlich tot ist, ist ein Samenkorn voller Potenzial. Das ist das blanke Gegenteil vom Sandkorn und sieht so gleich aus. Schön. Manchmal denken wir auch, ich bin so ein Kieselstein, ich bin so ein Sandkorn. Da passiert nichts, da wächst nichts, das geht nicht. Ich bin zu alt, ich begreife das nicht, ich kann das sowieso nicht. Falsch. Du und du und du. Du bist ein Sandkorn. Ein Samenkorn, Entschuldigung. Ein Samenkorn. Das ist wichtig. Das müsst ihr verinnerlichen. Ihr seid ein Samenkorn. Ihr seid berufen, zu keimen, zu wachsen. Das ist eure Grundaufgabe. Und nun, dieses Samenkorn weiß das eigentlich auch. Es weiß das. Es kann nicht raus. Die Hülle ist noch zu hart. Es braucht Wasser. Und dann kommt Wasser. Dann kommt die Gelegenheit der Entfaltung. Und dann merkt ihr, dass bestimmte äußere Umstände euch dahin führen, dass ihr euch entfalten könnt. Und dann sprengt das Wasser die Hülle des Samenkorns und raus kommt eine junge, zarte Pflanze, ein Keim. Und dieser Keim in sich trägt eine unbändige Vorfreude. Der Keim, der so gerade aus der Erde rausbricht, der spürt schon, wie er werden möchte. Er spürt ganz genau, was für ein großer Baum er werden möchte. Und er ist noch so klein. Und Er hat keine Ahnung, was ihm alles passieren wird. Aber er spürt es. Er weiß, er kann es. Und dann wächst er. Und dann kommen die Frühlingswinde. Und dann kommen so manche Gefahren. Und aus diesem Keim wird eine Pflanze. Und diese Pflanze ist voller Kraft. Und das geht so im April, Mai richtig los. Und dann wachsen Blätter immer stärker. Und man staunt nur. Man guckt am nächsten Tag wieder hin. Ups, das war doch gestern noch nicht. Und diese Pflanze hat eine ganz klare Zielrichtung. Sie will nach oben. Sie will größer werden, denn sie hat die Aufgabe, ans Sonnenlicht zu kommen. Sie möchte Sonne haben. Und nichts darf dem im Weg sein. Und die andere Pflanze nebenan, die soll sich ja nicht wagen, das Sonnenlicht wegzunehmen. Dann wächst sie noch ein bisschen schneller. Und so strebt jede Pflanze der Sonne entgegen. Ist das nicht ein Beispiel auch für uns, wie wir, so wie wir Menschenpflanzen, uns diesem Licht des Lebens entgegenstrecken dürfen? In einer Vorfreude, in einer Erwartung, so wie die Braut den Bräutigam erwartet, wie sie ihn ersehnt, wie sie sich vorstellen kann, in diesem Bräutigam aufzugehen und mit ihm gemeinsam eine neue Familie zu gründen, etwas Neues wachsen zu lassen. So ungefähr ist die Kraft des Keimes. Und dann hat sich diese, ich sage mal, Blume jetzt so weit entwickelt, dass sie groß genug ist, und dann kommt die Blüte. Und die Blüte ist eine Explosion des Lebens. Was da für Schönheit auf einmal zu sehen ist, welche Begeisterung des Lebens hier uns entgegenströmt, welche Düfte unsere Nase quasi entzücken und welche Formenvielfalt und Farbenvielfalt uns hier aus der Natur entgegenbringt. Ist das nicht irre? Das ist doch eine Explosion, eine Revolution. Und die Pflanze hat die volle Aktivität. Sie hält den Bienen und den Hummeln stand, die da angeflogen kommen und den Nektar haben wollen. Sie bietet ihren Pollen an, aber nicht ganz uneigennützig. Sie will nämlich, dass ihr Pollen weitergetragen wird, damit das Leben weitergehen kann. Und so ist diese Pflanze, die blühende Pflanze, auf dem Höhepunkt ihres Daseins. Und dann ist es geschafft. Die Befruchtung ist abgeschlossen und es entwickelt sich so langsam in dieser Blüte die Frucht. Die Pflanze sieht gar nicht mehr so schön aus. Die hat schon Runzeln. Und die Getreideähren, die neigen sich langsam. Sie zeigen nach unten. Sie sind quasi demütig. Und in ihnen reift eine wertvolle Frucht. Man könnte meinen, ach, ihr gehört nicht mehr zum Leben. Ihr seht nicht mehr so schön aus wie die Blüte. Ihr seid nicht mehr so kraftvoll und dynamisch wie die Keime. Was macht ihr schon? Was nützt ihr dem Leben? Halt! Diese Pflanze hat das Wertvollste, was sie tragen kann. Sie hat Lebenskeime, neue Lebenskeime. Und wir sollten gerade auch Menschen, die alt geworden sind, nicht unterschätzen. Liebe ältere Menschen, unterschätzt euch selbst nicht. Es sind viele, viele Lebenskeime in euch. Und die Jüngeren warten darauf. Auch wenn es manchmal so aussieht, als wenn es nicht so wäre, als wenn unsere Gesellschaft die Alten wegwirft und als wenn man nicht hören will. Aber es ist doch so. Es ist doch so, dass diese reifen Ähren eine ganz wichtige Aufgabe haben. Und dann kommt die Zeit, da ist der Samen abgefallen. Er liegt weit weg von einem selber, unbeeinflusst von einem selber. Und es ist Zeit zu sterben. Während diese Frucht, die man trägt, dann hat man so ein Gefühl des Geschafftseins. Ich habe etwas geschafft. Es ist okay. Es ist ein Friede. Und gleichzeitig auch dieses Gefühl, ich muss etwas loslassen. Ich kann nicht alles an mich halten. Dieses Samen abwerfen. Einfach von sich weggeben. Und wenn dann dieses Absterben kommt, dann ist auch dieser Friede da. Die Müdigkeit wird größer. Und man will nur noch schlafen. Schlafen und ruhen. Und weiter geht es mit dem Samen. Allerdings jetzt nicht ein Samen kommen, sondern zwei. Oder vier. Oder 10. Oder 50. Und so haben wir einen Zyklus des Wachstums beschrieben. Und ihr denkt nun, ja, das ist vielleicht das ganze Leben, ist ja eine ganz großartige Malerei. Es ist ein bisschen wehmütig, das so zu hören. Und gerade wenn man so etwas älter wird, ich gehe nur strahl auf die 50 zu, ja, denke ich, oioi, ja, bald bin ich nur noch müde und geschafft. Und nein, dreht mal das Blatt um. Ihr findet hinten auf dem Blatt Lebenszyklen. Und diese Lebenszyklen sind ganz wichtig für uns zu wissen. Es gibt den Lebenszyklus des Tages. Das ist übrigens auch altjüdisches Wissen. Das ist nichts Neues, was ich erzähle, aber ihr könnt es sicherlich gut nachvollziehen. Am Morgen eines beginnenden Tages, dann muss man erst so in Tritt kommen. Man spürt dieses Potenzial, was dieser Tag in sich trägt. Man ist noch müde und man ist noch nicht so richtig in Gang. Aber wenn dann der Morgen begonnen hat, und was weiß ich, bei die, die Kaffee trinken, vielleicht der erste Kaffee hinter die Kosten ist, bei die, die keinen Kaffee trinken, kommt das von alleine. Dann spürt man die Aktivität, die das einen Morgen bringt. Und dann besonders intensiv empfinde ich es, wenn auch Zeit da ist, dem Schöpfer zu begegnen. Und dann mit ihm diesen Tag zu planen. Etwas Wunderbares. Das muss gar nicht so viel Zeit sein, wie manche meinen. Ja, so die großen Evangelisten sagen, da muss ich so 2 Stunden beten, bevor was wird. Nein, nein, nein. Es ist einfach nur eine Grundausrichtung auf den Tag, den ich gemeinsam mit meinem Schöpfer tue. Und dann beginnt dieser Tag in genau diesem Zyklus, dieser Blüte, der Fruchtbringen und des Absterbens und des Ruhens, des Friedens. Und auch die Woche ist so gestrickt. Die Woche ist ja so ein Schöpfungsrhythmus. Wir lesen von den Schöpfungstagen, den 7 Schöpfungstagen. Und die 7 ist nicht ganz ohne Grund, denn die 7 ist ein ganzzahliger Teiler, fast ganzzahliger Teiler eines Mondumlaufs. 7 Tage von Neumond zu Halbmond, 7 Tage von Halbmond zu Vollmond. 7 Tage von Vollmond zu Halbmond, 7 Tage von Halbmond zu Neumond. Also es ist ein Naturrhythmus. Gott hat ihn in diese Schöpfung gelegt und wir dürfen diesen Rhythmus auch spüren in uns. Am einfachsten haben es die Frauen, die haben diesen Rhythmus ja in sich. Die Männer, wir müssen es erst noch entdecken. Aber das jüdische Volk hatte diesen Rhythmus und dann wurde gesagt, am 7. Tag sollst du ruhen. Und das ist gut so. Das ist genau diese Zeit, wo der Samen da liegt. Ausgesät, er liegt da und er will neu keimen. Und diesen Wochenrhythmus zu halten, das ist etwas sehr Wertvolles. Dann gibt es den Monat. Monade kommt von Mond. Auch ein Rhythmus, der ist nicht ganz so bewusst für uns. Wir denken schon noch in Monaten, aber hier die Frauen wieder deutlich häufiger als die Männer. Aber es ist, man muss es erkennen erst. Man muss erstmal sich so langsam rantasten und gucken, was bedeutet ein Monat für mich? Was bedeutet diese 12-Teilung des Jahres für mich? Ein ganzes Jahr ist schon wieder viel deutlicher. Da sehen wir nämlich den gesamten Zyklus einer Pflanze. Vom Samenkorn zum Aufgehen, zum Blütenbringen, zum Fruchtbringen, zum Absterben. Und dann gibt es noch 2 ganz spannende Zyklen und die sind auch, also während dem Jahrzyklus brauche ich ja nicht mehr da erklären, jeder spürt in sich die Frühjahrsmüdigkeit, jeder spürt den Winter, die Sehnsucht nach dem Frühling, ist alles da. Aber was hat es mit den 7 Jahren auf sich? Das Volk Israel kannte die 7 Jahre und zwar das 7. Jahr war so ein Ruhejahr. Auch eine ganz spannende Sache. Man sagt auch Jahrwoche dazu, weil es also 7 ist die Woche, das ist also eine Jahrwoche. Was passiert in diesen 7 Jahren in mir? Ich habe entdeckt, dass hier auch genauso ein Zyklus ist. Und zwar vom Ergreifen einer Idee zum Werden, zum Entwickeln, zum Ausführen und zum Absterben dieser Idee. Das sind oft 7 Jahre. Man sagt nicht umsonst, nach 7 Jahren sollte man was anders tun. Und manchmal spürt man in sich so nach dieser Zeitspanne so eine Unlust. So ein, reicht. Und das Problem ist, wenn man darin verharrt, Wenn man jetzt hier stehen bleibt und denkt, ich muss doch in Treue dienen und so weiter, oder nee, das geht jetzt nicht, ich muss weitermachen, ich muss durchhalten bis zum Ende, dann verbaut man sich Wachstumschancen, wenn man diesen natürlichen Rhythmus missachtet. Und da möchte ich Mut machen, wenn ihr so etwas spürt, dann kann es sein, dass Gott euch sagen möchte, Junge, Mädel, fang was Neues an. Begrabe das Alte, starte etwas Neues in deinem Leben. Und diesen 7-Jahres-Rhythmus, da möchte ich euch bitten, habt einmal Aufmerksamkeit. Und dann gibt es noch die Jahr-Wochen-Woche. Das ist nämlich die 7 Jahre mal 7, 49 Jahre. Auch im Volk Israel eine hohe Weisheit. Nämlich, das war das Jubeljahr, das Jubeljahr. Und in diesem Jubeljahr wurde quasi eine ganze Gesellschaft resettet, zurückgesetzt. Es wurden alte Eigentumsverhältnisse wieder hergestellt. Es wurde wieder jedem das Leben ermöglicht. Warum kann man das in einer Gesellschaft nicht ergreifen? Warum kann man nicht sowas in unsere Bundesrepublik einbauen, dass man sagt, okay, nach 49 Jahren hat jeder seine Entwicklungschancen gehabt. Sollte es in vielen Bereichen wieder von vorn losgehen, damit man sich neu entwickeln kann, damit wieder alte, verkrustete Strukturen aufgebrochen werden können und neue Chancen da sind. Diese 49 Jahre habe ich mal so als Lebensspanne beschrieben. Das ist so die Vision eines Lebens. 49 klingt ein bisschen kurz, ja. Aber ich denke, innerhalb von 49 Jahren kann die Vision eines Lebens abgeschlossen sein. Und alles darüber hinaus ist große Gnade und ist schön, wenn man auch weiter sich entfalten kann in seinen 7 Jahren, in seinem Jahr, in seinem Monat, in seiner Woche und zum Schluss vielleicht auch nur noch für den einen Tag lebt. Aber diese Lebensspanne ist eine ganz wichtige Spanne, sich in dieser zu entwickeln, seine Lebensvision zu empfangen, zur Blüte zu bringen, Frucht werden zu lassen und dann in Müdigkeit abzusterben. Und das Leben findet seine Bestimmung in Gott. Dieser Zyklus ist auch der Lebenszyklus unseres Herrn Jesus Christus. Und er hat genau diesen Zyklus durch. Und er ist nicht bei diesem Absterben geblieben. Denn das ist ja das, was auch in unserem Christsein ganz deutlich auch zu spüren ist. Dieser Jesus ist auferstanden. Er ist nicht Samenkorn geblieben, sondern er hat sich vervielfältigt. Er lebt in den Herzen, in den Geist von Menschen, die diese Himmelsvision haben. Er ist Person. Der ist nicht tot. Er lebt. Das ist schwer zu begreifen. Ja, es ist genauso schwer zu begreifen, wie als wenn man einen Samenkorn nimmt und denkt, so ein Samenkorn, das lebt doch nicht. Nein, nein, es lebt. Es lebt sehr wohl. Und so wünsche ich euch, diese Phasen auch selbstbewusst wahrzunehmen. Ein Auf und Ab. Das gehört zum Wachstum. Auch in der Gesellschaft zu beobachten. Auch wenn man denkt, da kommt wieder ein nächster Krieg, alles geht wieder kaputt. Aber habt ihr schon mal gemerkt, dass die menschliche Gesellschaft sich immer weiterentwickelt hat, auch über die größten und schlimmsten Kriege hinweg? Da ist ein Lebensgesetz dahinter. Ich möchte jetzt nicht den nächsten Krieg propagieren und ich bin auch sehr besorgt, was gerade in der Ukraine passiert. Aber es ist ein Lebensgesetz des Wachsens und des Absterbens. Und wir dürfen das aufmerksam beobachten in unserem eigenen Leben, an jedem Tag neu, aber auch in der Gesellschaft. Deswegen diese Fragen. Welche Zyklen entdecke ich bei mir? Schreibt einfach mal auf, was ihr entdeckt in euch. Oder in welcher Phase fühle ich mich gerade? Es können auch mehrere Phasen sein, je nachdem, in welchem Zyklus ihr euch beschreibt. Manchmal habe ich auch Mühe, Stationen der Entwicklung loszulassen. Ich klemme so an bestimmten Sachen und ich denke, das muss jetzt sein, aber es sollte schon lange losgelassen sein, um neuem Platz zu geben. Dann versucht das mal in Worte zu schreiben. Auch ganz wichtig zu fühlen, welches Potenzial schlummert in mir. Wir hatten die Frage so ähnlich schon mal. Welches Potenzial schlummert in mir kleinen Samenkorn? Was könnte ich denn? Wie könnte ich denn hinwachsen? Was für eine Pflanze sollte ich denn werden? Wohlwissend, dass ich immer wieder Samenkorn bin. Und auch ich empfinde das ganz wichtig zu fragen, Wohin drängt mich mein Herz? Wohin drängt mich mein Herz? Dieses Herz spricht eine wichtige Sprache und sie sollte nicht ignoriert werden. Dann habt noch ein bisschen Zeit, auch diese Gedanken von euch niederzuschreiben. Und so bleibt mir noch zum Schluss, euch einen Tipp mit auf den Weg zu geben. Ihr findet ihn auch auf dem Blatt. In der Morgenstille, wenn ihr diesen Zyklus des Tages vor euch habt, dann versucht diesen Tag bewusst zu erleben. Dann ist es gut, diesen Vater im Himmel, diesen Ursprung, diesen Lebensschenker anzurufen und ihm zu sagen, dass ihr dankbar auch diesen Tag aus seiner Hand nehmt. Und nicht mehr. Und nun einfach noch eine Zeit des Hörens habt. Des Hörens, dass euch dieser Vater im Himmel in euer Herz sprechen möchte. Hören sollte viel länger sein als reden. Und eine Aufgabe, der ich mich auch stellen möchte, weil ich sie noch nicht so praktiziere, aber ich glaube, das hat was Wichtiges, ist eine Mittagsstille zu haben. Eine Zeit, wo man sich mal kurz zurückziehen kann. Und ich glaube, das ist eine Zeit für den Heiligen Geist, der diesen ganzen Tag hindurch wirken möchte und indem man einfach mal innehalten kann und dieses Wehen spüren möchte, ganz aufmerksam sein möchte für diesen Heiligen Geist. Was kann ich diesen Tag durch dich gestalten, Heiliger Geist? Und dann hören. Und wenn dann der Abend gekommen ist und es ist Zeit zu schlafen, dann ist es gut, diesen Tag wieder abzugeben, wieder fallen zu lassen, loszulassen. Und diesen dürft ihr dem Herrn Jesus bringen. Und ihr werdet feststellen, es gibt so viele Stellen, wo man einfach nur versagt hat, was nicht gut gelaufen ist, wo Worte gefallen sind, die hätten lieber nicht gefallen, die lieber nicht fallen sollten, wo man Dinge getan hat, die einfach sinnlos waren oder nicht toll, wo man nicht wirklich gut gewachsen ist, wo man denkt, was war das für eine Zeit? Verschwendet. Vergeudet? War es das, was ich eigentlich wollte, was in mir ist, was mich zieht? Und dann spürt man das Versagen und denkt, Mist. Und genau das darf ich bei Jesus abladen. Und genau das darf ich ihm bringen. Und der sagt nicht, nee, geh weg, du fauler und böser Knecht, ab in die Wüste beim Heulen und Zähneklappen. Nein, genau das sagt er nicht. Er freut sich, wenn Menschen zu ihm kommen, denn dieses Kommen ist ja schon Indiz dafür, dass du wachsen möchtest, dass du dein Talent nicht verbuddeln möchtest, dass du weiterkommen möchtest. Und dann darf man hingehen und darf sich auch bei ihm ausweinen. Man darf einfach zu Hause sein und man darf den nächsten Tag neu anfangen. Und dieser Jesus beschenkt einen mit Ruhe und Frieden für die Nacht. Und dann dürft ihr wieder hören. Und das nur als ganz kleine Hilfe. Es könnte für euch ganz anders aussehen, aber mein großer Wunsch für uns alle ist, dass wir ab diesem Zeitpunkt den festen Willen haben, zu wachsen in dem Reich Gottes, groß und stark zu werden, um unserem Ziel, was Gott uns in die Wiege gelegt hat, zu dienen, darin aufzugehen und am Ende eines Zyklus zu sagen, siehe, es war sehr gut. Gott segne euch. Amen.